wenn es Menschen denken, wenn es sie beschäftigt, dann muss ich das ernst nehmen. Und dann kann ich die Realitätsfrage nach hinten stellen. Ich muss erstmal darüber sprechen, ich muss das erforschen. Und aus dieser Richtung kommt, kann man das auch einfach auf den Alltag beziehen, dass man sagt, okay, es gibt Sachen, die beschäftigen Menschen. Es gibt Leute, die geben 10.000 Euro dafür aus, dass ihr Auto genau den Farbton hat, den sie haben wollen. Die geben 70.000 Euro dafür aus, dass ihr Trockner eine Melodie spielt, wenn er fertig ist. Keine Ahnung. Es gibt ja allerhand Verhaltensweisen, wo Leute sagen würden, ach, damit kann ich persönlich nichts anfangen. Aber Menschen tun es und damit hat die Psychologie, finde ich persönlich, den Auftrag, das zu erforschen. So, und jetzt langer Bogen. Menschen denken über Außerirdische nach. Menschen denken über Außerirdische seit über 1000 Jahren nach. Also da gibt es historische Aufzeichnungen. Und es beschäftigt uns. Und es beschäftigt uns in einer Art und Weise, dass wir riesige Radioteleskope bauen, dass wir nach ihnen suchen, dass wir viele Millionen tatsächlich auch ausgeben, auch aus Steuergeldern, in den USA zum Beispiel. Und es begeistert Menschen, du hast es erzählt, postpubertäre Begeisterung. Und damit ist es relevant für mich. Und ob es sie gibt, das ist dann eine intellektuelle Denksportübung, sage ich mal, oder also darüber nachzudenken. Wenn wir sie finden, umso besser.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fränkischer Talk. Heute geht's um Alf, um den Predator, um Akte X und die Gremlins, um Yoda und E.T. und um diese schleimigen Wesen mit sehr vielen Zahnreihen, die dem Film Alien ihren Namen gegeben haben. Kurzum, wir reden über Aliens. Mir gegenüber sitzt Niklas Döbler, Forscher an der Uni Bamberg, der das äußerst seltene Thema Exopsychologie für sich entdeckt hat. Was genau das ist, kann er uns gleich selbst erzählen. Niklas, schön, dass du hier bist.
Ja, danke für die Einladung.
Die wichtigste Frage zuerst, gibt es Aliens? Und die zweite, gibt es intelligente Aliens?
Ich weiß beides nicht. Ich halte zumindest die Existenz von außerirdischem Leben für sehr wahrscheinlich. Ob es dann unserer Definition von Intelligenz entspricht, darüber wird dann noch zu streiten sein. Und das ist viel, viel unklarer, als wenn man jetzt irgendwo Zellen entdeckt.
Das kann ich mir vorstellen. Was genau ist Exopsychologie? Was forschst und lehrst du da eigentlich?
Ja, also Exopsychologie ist die Disziplin der Psychologie, die sich auf der einen Seite damit beschäftigt, wie Menschen über außerirdisches Leben, außerirdische Intelligenz nachdenken, wie wir sie uns vorstellen, welche Gefühle sie bei uns auslösen. Aber dann in einem kühnen Sprung versuche ich auch darüber zu sprechen, okay, was können wir denn über den Verstand, über das Denken, das Verhalten von Außerirdischen, sofern es sie geben sollte, überhaupt aussagen? Also wie können wir das, was wir über uns wissen, was wir über Leben auf der Erde wissen, über Tiere, Pflanzen etc. nehmen und gegebenenfalls verallgemeinern? Das ist im Grunde genommen die Frage.
Das klingt unfassbar theoretisch, denn wir können ja niemanden fragen. Ne?
Das stimmt. Also auf der einen Seite, wir können natürlich Menschen fragen, hey, wie stellt ihr euch Außerirdische vor? Was glaubt ihr, wie sie sind? Das ist dann relativ klassische psychologische Arbeit. Alles andere ist natürlich begründete Spekulation, sage ich mal.
Okay. Ich will ganz ehrlich sein, als ich ein paar Menschen davon erzählt habe, wer mein nächster Podcast-Gast ist und erzählt habe, was du tust, waren die Reaktionen darauf sehr gemischt. Also es war postpubertäre Begeisterung dabei, inklusive vollkommenes Abdriften in die Diskussion über die besten Alien-Filme. Es war große Verwunderung dabei, sowas wird studiert. Und ehrlich gesagt gab es auch eine etwas empörte Stimme, die sagte, wie bitte dafür gebe ich Steuergeld ab? Das kann es ja wohl nicht sein. Was erlebst du denn, wenn du Menschen erzählst, worüber du forschst?
Ja, also genau diese Bandbreite an Reaktionen trifft es ganz gut. Also ich erlebe, dass meine Studierenden, mit denen ich darüber spreche, in den Seminaren, die ich dazu gebe, schon sehr interessiert und aufgeweckt sind. Und auch die Leute aus der wissenschaftlichen Community, auch aus der psychologischen Community, da sehr viel Wertschätzung und Interesse mitbringen. Ich kann aber auch genauso gut verstehen, dass es Leute gibt, die sagen, das ist mir zu abstrakt, das ist zu weit entfernt, das entspricht nicht meinem nutzenorientierten Verständnis von Wissenschaft. Das ist eine Sichtweise darauf, was Wissenschaft machen sollte. Ich habe eine andere. Und genauso gibt es auch Bereiche, auch Berufe, Sachen, mit denen man sich beschäftigt, wo ich genauso sagen kann, dass damit kann ich persönlich nichts anfangen. Das empfinde ich persönlich als in Anführungszeichen unnötig. Aber ich würde nie so weit gehen, um jetzt das irgendwie das komplett abzusprechen in dem Sinne, in der Relevanz. Es ist, hat vielleicht eine sehr geringe Relevanz, aber auch, ich finde, aus einer ja sehr idealistischen und wissenschaftsbejahenden Sicht hat jedes Thema verdient, dass man darüber spricht zumindest oder dass man sich darüber Gedanken macht. Und ich kann auch alle Menschen beruhigen, das ist jetzt keine Millionensummen an Steuergeld, die ich irgendwie verschlinge dafür. Also jeder kann gerne nachgucken, wie viel ein wissenschaftlicher Mitarbeiter verdient und dann kann er ausrechnen, wie viel Cent von seiner Steuerrechnung in meiner Tasche landen.
Okay. Warum ist es denn wichtig, dass wir solche Dinge erforschen? Also warum spielt es denn eine Rolle, was Menschen oder was in der Psyche eines Menschen passiert, wenn er über außerirdisches Leben nachdenkt?
Naja, wir müssen ja in der Psychologie so ein bisschen mit dem Gegebenen arbeiten. Das heißt, wir können natürlich sagen, in der klinischen Psychologie, pass auf, die Vorstellungen, die jemand hat, die Verhaltensweisen, die jemand an den Tag legt, die sind krankhaft in Anführungszeichen. Die entsprechen nicht der Realität. Und nur weil man glaubt, dass man der Bundeskanzler von Deutschland ist, ist man es nicht automatisch. Aber ich denke, dass der Grundtenor in der Psychologie oder auch in der Psychiatrie auch auf einer Anerkennung der psychischen Realität baut. Jetzt wirklich aus dieser pathologischen Sicht kommend. Und dann sagt man halt, okay, daraus folgt, wenn es Menschen denken, wenn es sie beschäftigt, dann muss ich das ernst nehmen. Und dann kann ich die Realitätsfrage nach hinten stellen, ich muss erstmal darüber sprechen, ich muss es erforschen. Und aus dieser Richtung kommt, kann man das auch einfach auf den Alltag beziehen, dass man sagt, okay, es gibt Sachen, die beschäftigen Menschen. Es gibt Leute, die geben 10.000 Euro dafür aus, dass ihr Auto genau den Farbton hat, den sie haben wollen. Die geben 70.000 Euro dafür aus, dass ihr Trockner eine Melodie spielt, wenn er fertig ist. Keine Ahnung. Es gibt ja allerhand Verhaltensweisen, wo Leute sagen würden, ach, damit kann ich persönlich nichts anfangen. Aber Menschen tun es und damit hat die Psychologie, finde ich persönlich, den Auftrag, das zu erforschen. So, und jetzt langer Bogen. Menschen denken über Außerirdische nach. Menschen denken über Außerirdische seit über 1000 Jahren nach, also da gibt es historische Aufzeichnungen und es beschäftigt uns. Und es beschäftigt uns in einer Art und Weise, dass wir riesige Radioteleskope bauen, dass wir nach ihnen suchen, dass wir viele Millionen tatsächlich auch ausgeben, auch aus Steuergeldern in den USA zum Beispiel. Und es begeistert Menschen, du hast es erzählt, ne? Präpubertäre, postpubertäre Begeisterung. Und damit ist es relevant für mich. Und ob es sie gibt, das ist dann eine intellektuelle Denksportübung, sage ich mal, oder also darüber nachzudenken. Wenn wir sie finden, umso besser. Aber davor kann man ja zumindest mal drüber sprechen.
Dass es uns beschäftigt, auch jetzt gerade popkulturell, steht ja komplett außer Frage. Also wenn ich mir die unzähligen Filme, Serien, Bücher zusammensuche, also die allein ich dazu gelesen und gesehen habe, dann ist das auf jeden Fall ein großes Thema. Was hast du denn herausgefunden, warum ist uns dieses Thema denn so nah? Warum, und wenn du sagst, es passiert schon seit Tausenden von Jahren, was fasziniert uns so daran? Was interessiert uns so daran?
Ja, also es gibt interessanterweise gar nicht so viele Studien, die das wirklich ganz systematisch angehen. Es wird immer viel darüber gesprochen, aber jetzt wirklich die Motive dahinter zu erforschen, das gibt's sehr, sehr wenig. Es gibt einige Ansätze, die halt sagen, okay, wir haben als Menschen das Bedürfnis, irgendwie Bedeutung zu finden in dem, was uns umgibt. Ne? Das wäre dann so eine Art religiöses Motiv. Das würde ich dann natürlich, also da wäre ich dabei bei der Interpretation, dass man sagt, okay, wir wollen irgendwie verstehen, warum. Und man kann natürlich immer weiter fragen, warum. Und irgendwann kommt man halt bei einem spirituellen Verständnis vielleicht auch raus. Das klärt natürlich jetzt auch wieder nicht die Frage, warum uns das überhaupt beschäftigt. Das ist, aber darüber haben sich Philosophinnen und Psychologinnen und allerhand viel klügere Leute als ich schon Jahrtausende den Kopf darüber zerbrochen. Also hier kann ich auch keine definitive Antwort geben. Aber ich denke, was jetzt die Außerirdischen angeht, ist, dass das Universum, die Milchstraße, einfach so gigantisch groß ist. Und dass man halt sagt, okay, es wäre doch vielleicht einfach eine riesige Platzverschwendung, wenn wir die Einzigen wären. So, und man schwankt irgendwie die ganze Zeit, weil auf der einen Seite sagt man, hey, wir sind doch so besonders, wir sind Menschen, wir haben das Atom gespalten, wir sind so toll. Und dann schaut man sich an, dass es in der Milchstraße 400 Milliarden Sterne gibt. Jeder dieser Sterne hat im Schnitt einen Planeten, 400 Milliarden Planeten, sollen wir wirklich die einzigen sein. Und wie gesagt, man schwankt halt einfach immer zwischen, wir sind so besonders, wenn wir alleine sind, und dann aber auch dieses, also jeder Mensch kennt ja das Gefühl, dass es nicht gut ist, alleine zu sein. Wenn man das jetzt wirklich auf einer sehr, sehr abstrakten Ebene betrachtet, dann wollen wir vielleicht auch nicht alleine sein im Universum. Weil wir uns halt fragen, Moment mal, da muss doch mehr sein als einfach nur Staub, Steine und Leere, weil und dann kommt man halt ins Grübeln, man denkt drüber nach und dann kommt die Wissenschaft rein und sagt, okay, guck mal, so entstehen Planeten, so entsteht Leben, so verhält sich Leben. Und die Bedingungen dafür sind vielleicht gar nicht so sehr nur auf die Erde beschränkt. Und dann fängt man weiter an nachzudenken. Und dann rattert der Kopf. Und dann sagt man, naja, dann ist es ja vielleicht auch einfach gar nicht so weit hergeholt, wenn man sagt, okay, aus Leben wird irgendwann das, was wir als intelligentes Leben verstehen, wird irgendwann das, was wir als Zivilisation verstehen. Und dann ist man schon sehr bald bei E.T., der zu uns kommt, aber dann auch schnell wieder weg möchte.
E.T. ist, glaube ich, einer der nettesten Außerirdischen, den es so in der popkulturellen Darstellung gibt. Also ich bin mit diesem Film auf jeden Fall aufgewachsen. Ich hatte, wenn ich jetzt an E.T. zurückdenke, waren Außerirdische für mich nichts negativ Besetztes. In dem Moment, als ich das erste Mal Alien gesehen habe, hat sich das dann irgendwann wieder geändert. Was glaubst du oder was hast du herausgefunden, ist denn die häufigere Vorstellung bei uns? Gehen wir eher davon aus als Menschheit, dass Außerirdische gefährlich für uns sind, dass sie uns auslöschen wollen, dass sie uns untersuchen wollen, Experimente mit uns machen, oder sind sie eher positiv dargestellt?
Also da gibt es schon existierende kulturwissenschaftliche Arbeiten, auf die ich mich dann immer stütze, und die haben im Grunde genommen, ich glaube, das Verhältnis war so 3:1. Also 3:1 böse Außerirdische versus ein Teil nette Außerirdische. Mhm. Und dann kann man es noch weiter klassifizieren und aufteilen. Ich glaube, wenn wir jetzt einfach über die popkulturelle Rezeption sprechen, die Figur des Außerirdischen macht es unfassbar einfach, einen Feind zu installieren. Weil wenn man jetzt einfach mal wirklich drüber nachdenkt, wenn man sich jetzt einen Actionfilm anguckt, ich habe gestern James Bond gesehen, und man kann ja mal zählen, wie viele Menschen James Bond in so einem Film umbringt. So, und wenn man mal einmal sich die unangenehme Frage stellt, so, oh, wie viele Familien sind jetzt dadurch zerstört worden? Mhm. Menschen umbringen ist ja vielleicht nicht so, ist ja vielleicht keine Tätigkeit, die wir vielleicht gutheißen. Selbst
kein Kavaliersdelikt.
Kein Kavaliersdelikt, selbst wenn wir irgendwie die Notwehr, den Aspekt sehen, das ist ja nichts Tolles. Und all diese moralischen Bedenken werden bei den Außerirdischen eher ausgeklammert. Die gibt es immer noch da, die kommen auch in manchen Filmen hoch, wie bei E.T., wo es ja natürlich darum geht, so, ah, wir wollen vielleicht nicht, dass wir bei diesem fühlenden Wesen Experimente durchführen. Aber es ist zumindest einfacher zu sagen, wir sprengen jetzt dieses Raumschiff in die Luft, wie bei Independence Day, und denken nicht darüber nach, was das wäre, wenn das bei den Menschen wäre. Also für die Kulturschaffenden, für die Kreativleute ist diese Figur des Außerirdischen der perfekte Antagonist. Und gleichzeitig haben wir aber auch auf der anderen Seite, auf der positiven Seite, diese Figur des Weltraum-Messias, sage ich mal. Also das sieht man ganz, ganz klar bei Superman, der ja auch per Definition ein Außerirdischer ist, auch wenn er so aussieht wie wir. Und auch da gibt es spannende Arbeiten, die halt sagen, na Moment mal, wir haben hier Superman und in der Rezeption, in der Darstellung, das ist schon eine sehr christliche Interpretation von jemandem, der von außen kommt und uns alle erlösen wird und unter uns lebt. Also hier werden ganz wieder diese religiösen Motive bespielt. Und auch da ist es halt perfekt, ne, dass man sagt so, oh, wir schaffen es nicht alleine, wir brauchen Hilfe von jemand anderem, aber weil wir es ja nicht alleine schaffen, kann der uns hilft, nicht einer von uns sein, sondern es muss jemand sein, der nicht menschlich ist und dadurch all unsere Fehler sozusagen nicht verkörpert. Und da kommt eben das Außerirdische ins Spiel.
Die Motivation, sowas zu glauben, verstehe ich sofort. Ne? Das ist ja auch, also das ist ja genau dieser religiöse Ansatz, jemand kommt und wird uns alle retten. Den anderen, wenn man jetzt mal von Geschichtenerzählern, Filmemachern, Buchautorinnen und Buchautoren weggeht, wenn ich mir diese negative Betrachtung nehme, was haben wir denn aus der psychologischen Sicht davon, uns einen Bösewicht zu erschaffen in unserem Kopf oder uns vor einem Bösewicht zu fürchten, den es mit sehr großer Wahrscheinlichkeit in unserer Lebenszeit gar nicht geben wird oder den wir nie begegnen werden?
Ja, also Menschen sind ja allgemein sehr dazu geneigt, sich Sachen vorzustellen, die es nie geben wird, die nie eintreten. Sowohl in der katastrophisierenden Sichtweise, dass man sagt, ah, was passiert, wenn jetzt das und das passiert? Oder das, also dieses kontrafaktische Denken, wie man das bezeichnen würde, das ist ja eine sehr eindrucksvolle psychologische Fähigkeit tatsächlich. Also, dass wir uns jetzt alle hinsetzen könnten und uns vorstellen könnten, was wäre, wenn ein Meteoroid auf Deutschland stoßen würde. Also allein diese kreative Denkleistung ist schon wahnsinnig beeindruckend. Wir können uns aber genauso gut vorstellen, was wäre, wenn wir jetzt im Lotto gewinnen würden. Das ist das dient, glaube ich, so, also ich bin jetzt wenig in der Literatur drin, aber ich denke, es dient einfach so ein bisschen dem Abgleich der eigenen Realität, dass man halt sagt, okay, in welchem Zustand befinde ich mich jetzt? Was wäre, wenn das und das passiert? Und darüber kann man sich ja auch vielleicht einfach Werten, Beziehungen etc. vergewissern, dass man sagt, okay, ja, das wäre ganz schrecklich für mich, weil dann wäre, würde ich mir Sorgen um meine Familie machen. Und dann hat man da wieder diese Bekräftigung der Beziehung. Und ich glaube, es ist, ja, wir spielen sehr gerne mit unserem eigenen Untergang. Das bringt uns so an einen Grenzbereich der psychischen Erfahrung, wo man auch immer dann sich aber auch zurückziehen kann. Dass man sagt, naja, also Wir alle mögen es uns, oder viele mögen es sich, die Alien-Invasion im Kino anzugucken, aber niemand will sie natürlich selbst erleben. Das ist klar. Und allein diese Tatsache, dass ich mich aus diesem Gedanken wieder zurückziehen kann, würde ich sagen, das macht schon einen sehr großen Reiz des Ganzen aus.
Ich habe ein paar deiner Arbeiten gelesen und ein paar Vorträge angeguckt und da drin kommt immer wieder ein Wort vor, nämlich Anthropozentrismus. Mhm. Was genau ist das und was hat jemand wie Superman oder Mr. Spock damit zu tun?
Ja, also Anthropozentrismus wird verschieden definiert. Es ist ein Begriff, der ganz stark in der Umweltethik der 80er Jahre auftaucht. Und da geht es darum, dass man sagt, okay, wir definieren den Wert von etwas aus einer menschlichen Perspektive. Also dass wir uns jetzt, keine Ahnung, zum Beispiel einen Wald angucken und sagen, ah, das ist ja perfekt, das ist Brennholz, das sollten wir abholzen. So, und die nicht anthropozentrische Perspektive wäre natürlich zu sagen, Moment mal, was ist denn mit den ganzen Tieren, die da leben und sollten wir vielleicht nicht auch deren Perspektive versuchen mit einzuberechnen. Und in der Suche nach Außerirdischen oder in diesem ganzen Gebiet verstehe ich das Ganze so ein bisschen, dass man sagt, okay, wir nehmen unseren Zustand, in dem wir jetzt sind, alles, was wir über uns wissen, und kopieren das 1:1 auf außerirdisch. Also, dass wir sagen, wir sind so, deshalb müssen die anderen genauso sein. Und das ist, das kann unzulässig sein, wenn wir nämlich zu spezifisch sind. Also, wenn wir zum Beispiel sagen, wir lieben Kaffee, Außerirdische müssen auch Kaffee trinken. So, und da sind natürlich ganz, ganz viele Wenns dazwischen, die es erstmal alle zu erfüllen gibt, bevor man diese Aussage treffen muss. Und wenn man jetzt über Mr. Spock spricht, fängt es ja auch zum Beispiel mit der Gestalt von Außerirdischen an. Das hat bei Star Trek ein paar produktionstechnische Gründe. Aber dass man halt zum Beispiel, wenn man sich das auch anguckt, dass viele Außerirdische sehr humanoid dargestellt werden. Das wäre dann eine Form von Anthropomorphismus. Das ist dann ein anderes psychologisches Phänomen. Aber da fängt es halt schon einfach an.
So. Also sprich, zwei Beine, ein Kopf genau. Und so. Die Möglichkeit, auf zwei Beinen zu laufen zum Beispiel.
Genau. Und die Kunst ist jetzt, oder das ist das, wofür ich werbe, ist sozusagen den Unzulässigen von dem zulässigen Anthropozentrismus zu trennen. Also dass man sagt, okay, welche Aspekte über uns können wir nehmen und verallgemeinern und wo sind wir zu spezifisch? Es gibt zum Beispiel gute evolutionsbiologische Argumente dafür, dass man sagt, okay, die humanoide Form, wie wir sie haben, ist so adaptiv, dass sie sich wahrscheinlich mehrmals entwickeln würde, wenn man den Evolutionsprozess immer wieder von vorne laufen würde. Inwieweit das stimmt, weiß man nicht, aber es gibt zumindest diese Argumente, mit denen man sich dann wissenschaftlich auseinandersetzen kann. Also mir geht es darum, dass man sozusagen noch eine Argumentationslinie dazwischen einbaut und halt einfach nicht nur sagt, naja, wir sind so und deshalb müssen sie auch so sein. Das wäre unzulässiger Anthropozentrismus. Und zulässiger Anthropozentrismus, wie gesagt, die begründete Verallgemeinerung von uns, da kriegt man jetzt keine superspezifischen Hypothesen raus, sondern eher so generelle Möglichkeitsräume, wie ich es nennen würde. Aber es ist zumindest ein Anfang.
Und ist das für uns in der Psychologie auch hilfreich, dass wir uns andere Wesen so ähnlich vorstellen wie uns? Oder ist es eher ein, das macht sie weniger gefährlich und berechenbarer? Oder ist es einfach unsere fehlende Kreativität zu sagen, naja, Aliens könnten ja auch einfach eine sprechende Gaswolke sein, die irgendwie über Telepathie kommuniziert?
Genau, also die sprechenden Gaswolken, die kommen ja oft bei Star Trek vor. Es hilft auf jeden Fall, wenn das andere, der andere, die andere so aussieht wie wir. Weil wir sind es gewohnt, mit Menschen zu interagieren. Wir wissen, was Gesten bedeutet, was Mimik bedeutet. Wir wissen, wie wir auf andere reagieren. Und wenn jetzt die Form total anders ist, dann kommen wir ins Grübeln. Dann funktioniert das alles nicht mehr so einfach, wie wir es gewohnt sind. Und auch da gibt es Forschung, die zum Beispiel zeigt, dass wir Tiere, die sehr, sehr nah evolutionär an uns dran sind, dass wir die ganz anders behandeln als Tiere, die weiter weg sind. Also einfachstes Beispiel, klar, wir wissen irgendwie von den Primaten, von Schimpansen, unsere nächsten Verwandten im Tierreich, die behandeln wir ganz anders. als jetzt zum Beispiel Insekten. Und klar kann man Argumente für machen hinsichtlich der Komplexität des Nervensystems, des Verhaltens etc. Aber da spielt das Aussehen schon eine ganz, ganz große Rolle, würde ich sagen.
In eurem Paper, also das hast du zusammen mit Marius Raab geschrieben, das heißt Thinking ET, da sagt ihr, dass eure Forschung auch dann sinnvoll ist, wenn wir niemals Kontakt zu Außerirdischen haben werden. Warum?
Weil es die Leute zum Nachdenken anregt, weil es vielleicht Leute dazu inspiriert, sich und auch die Psychologie dazu inspiriert, die Grenzen der eigenen Reichweite der Theorien abzustecken. Dass man halt sagt, okay, wir machen jetzt, wir argumentieren vielleicht evolutionär. Wie weit können wir das treiben? Wir argumentieren vielleicht, oder man kommt zum Schluss, dass man sagt, okay, wir argumentieren sehr aus dem Zeitgeist heraus, der gar nicht so sehr verallgemeinerbar ist. Und ich glaube, es hilft einfach dabei, dass Menschen sich selbst hinterfragen, ihren Platz im Universum ja gerade rücken oder zumindest sich mal darüber Gedanken machen. Und selbst wenn sie sagen, hey, das ist total irrelevant für mich, weil ich habe hier gerade ganz andere Sorgen, ich habe ganz andere Probleme, dann ist das auch eine wertvolle Erkenntnis, wenn man dann sagt, okay, dann sind gerade andere Dinge wichtiger und die sind dann halt auch wirklich wichtiger. Und dann sollte man sich erstmal um die kümmern und sich nicht mit dem Unwichtigen abgeben, für einen persönlich.
Mhm. Jetzt hast du ja deine Masterarbeit zu diesem Thema geschrieben. Du betreust gerade eine Bachelorarbeit dazu. Machst das hobbymäßig eigentlich? Was heißt hobbymäßig? Also machst du es schon an der Uni, aber es ist nicht dein Hauptfeld. Ja. Deine Doktorarbeit dreht sich um was ganz anderes. Wenn du jetzt auf deine bisherigen Arbeiten zurückschaust, auf deine bisherige Forschung dazu, was sind denn für dich die spannendsten und auch überraschendsten Erkenntnisse, die du bisher dazu gefunden hast? Hast du mal so einen Aha-Moment gehabt, wo du gedacht hast, boah, damit hätte ich gar nicht gerechnet?
Jetzt nicht speziell so einen großen Aha-Moment, weil, wie gesagt, es ist schwierig, irgendwie neues Wissen über Außerirdische zu produzieren. Ich denke aber, was spannend ist, ist, wenn man halt einfach... Und also der größte Aha-Moment oder die größte Erkenntnis sozusagen war einfach, wie alt dieses Denken ist und wie sehr es die Leute beschäftigt, wie auch teilweise wie manche Theorien, die ganz klar mit einem Erdfokus geschrieben wurden, ob es jetzt aus der Philosophie, Kognitionswissenschaft, Psychologie ist, sich mit zwei, drei Handgriffen einfach verallgemeinern lassen. Also wie viel Basis schon da ist, man muss es sozusagen nur einmal nehmen und applizieren. Also das beste Beispiel ist Immanuel Kant, der sollte ja jedem ein Begriff sein und der hat auch darüber geschrieben und der schreibt auch, natürlich gibt es auf dem Jupiter Außerirdische und die sind sogar, er hat halt so eine etwas wirre Theorie, wo er sagt, dass die Qualität des Lebens besser wird, je weiter der Planet von der Sonne weg ist. Und sagt deshalb, naja, wir sind so ein bisschen Durchschnitt und die aus dem Jupiter, die sind viel, viel besser als wir. Und dieses Prinzip in abgewandelter Form gibt es dann auch tatsächlich in der wissenschaftlichen Suche nach Außerirdischen. Das nennt sich Prinzip der Durchschnittlichkeit. Und da sagt man, naja, wenn wir davon ausgehen, dass die Erde ein durchschnittlicher Planet ist, mit durchschnittlich intelligenten Bewohnerinnen in einem durchschnittlichen Stern, dann sind das sehr, sehr gute Nachrichten für uns, weil das bedeutet, wenn wir genau in der Mitte liegen, ist rechts und links noch ganz viel Platz und da könnten andere Bewohnerinnen sein. Also das ist tatsächlich super, super spannend, einfach so ein bisschen diese Ideengeschichte nachzuvollziehen und dann immer wieder neue Assoziationen entdecken auf seinem Forschungsfeld. Das macht einfach die große Freude aus.
Ich habe mich natürlich in der Vorbereitung total hinreißen lassen und bin in ein Rabbit Hole nach dem anderen gefallen. Also Ich, ganz ehrlich, habe selten so viel Spaß bei einer Podcast-Recherche gehabt, weil ich die abstrusesten Sachen gelesen habe, weil man, wenn man anfängt, Außerirdische zu googeln, auf wirklich die verrücktesten Sachen kommt. Das geht ja von der Auflistung der besten Filme und Serien quasi auf dem einfachsten Niveau los, wo meine größte Überraschung übrigens war, dass die Simpsons als Aliens gewertet werden, das wäre mir nie in den Kopf gekommen, bis hin zu totalen Verschwörungstheorien über irgendwelche Alien-Entführungen und diesen Fall von 1961, die ganz große erste Alien-Entführung, die sozusagen publik diskutiert wurde, die auch ganz viele psychologische Aspekte dann später hatte. Geht dir das auch so? Also kannst du überhaupt noch irgendwas lesen, ohne da rein zu stürzen und die nächste abstruse Geschichte zu lesen?
Ja, also ich kann mich davon abgrenzen. Es ist aber natürlich einfach, wie du sagst, super spannend zu sehen, auch wo dieses Thema einfach aufploppt tatsächlich. Und das ist dann wieder zurückkehrend zum Anfang. Es beschäftigt die Menschen und selbst wenn es gar nicht so der Hauptfaktor der Theorie ist oder des Phänomens, taucht es immer wieder auf als Idee, als Gedankengang, vielleicht Verschwörungstheorien, teilweise auch als Argumentationshilfe.
Für was?
Da gibt's, das habe ich dieses oder letztes Jahr gelernt, wenn man sich ein Paper von Max Planck anguckt, dem großen Quantenphysiker und Namensgeber des Instituts. Dann von 1901 ist es, glaube ich. Da beschreibt er da eine seiner Naturgrößen, ich glaube die Planck-Konstante. Keine Ahnung, was es genau ist, also irgendwas Quantenmechanisches. Und er schreibt in einer Fußnote, dass diese Konstante ist so fundamental, dass sie selbst andere Bewohner von anderen Planeten als solche erkennen müssten. Und dann nimmt er also diese vermeintliche Existenz von Außerirdischen als Argumentationshilfe. Und da, es geht in seinem Paper überhaupt nicht um Aliens, das ist ganz klar. Aber er bedient sich dieses Gedankenganges. Und das finde ich so spannend und würde ich halt immer wieder anführen als Beleg dafür, wie sehr es uns halt einfach beschäftigt. Wie wir, wie Außerirdische, obwohl wir nicht wissen, ob es sie gibt, trotzdem unser Verhalten und Denken in einer gewissen Art und Weise beeinflussen. Und selbst wenn es halt einfach nur ist, dass ich sage, ich will damit überhaupt nichts zu tun haben, hört mir auf damit.
Welche Rolle spielt eigentlich die Wortwahl dabei? Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich glaube, das ist bei mir auch wieder sehr popkulturell geprägt. Aber das Wort Alien verursacht in meinem Kopf ein komplett anderes Wort als das Wort Außerirdische, obwohl es genau fürs Gleiche steht. Irgendwie E.T. ist für mich sofort die Filmfigur und nicht erstmal Extraterrestrial. Alf ist für mich was Kuscheltierhaftes und nicht außerirdische Lebensform. Also was macht Wording da eigentlich mit uns?
Also im Englischen ist natürlich die Konnotation eine ganz starke, weil Alien da ja verwendet wird, sowohl für die Außerirdischen, E.T., Mr. Spock etc., aber auch, da sagt man so, illegal Alien. Also
Fremder heißt es eigentlich, ne?
Genau, Fremder, Ausländer tatsächlich. Und das ist schon eine dehumanisierende Sprache durch diese Assoziation, ne? Dass man halt sagt, wir sprechen halt jetzt nicht zum Beispiel von Migrantinnen und Migranten, sondern von Illegal Aliens. Da fällt es dann schon einfacher, zum Beispiel entsprechende Maßnahmen zu vertreten. Also,
kann ich da mal ganz kurz einhaken? Das finde ich total spannend, weil das Wort Alien, this is alien to me, ist ja viel älter eigentlich in der Wortbedeutung, als darauf irgendwie die Außerirdischen darauf zu setzen. Ich glaube, das kam wirklich erst durch die Filme so richtig deutlich durch.
Das kann
sein, heißt, die spätere Konnotation mit Außerirdischen ist stärker als das, was es ursprünglich bedeutet hat.
Das weiß ich jetzt etymologisch nicht, aber kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass sich natürlich da auch immer Sprache immer wieder vermischt durch neue Kontexte. Genau, so Außerirdischer in der Bezeichnung ist ja erstmal irgendwie eine räumliche Bezeichnung. Ich habe mal darauf hingewiesen, das ist dann jede Person, jeder Mensch, der auf dem Mars geboren würde, ist theoretisch ein Außerirdischer. Du könntest auch sagen, dass alle Astronautinnen, die gerade auf der ISS sind, Außerirdische aktuell sind. Dann natürlich auch Extraterrestrial, was ja einfach nur die Übersetzung ist. Also das macht schon viel, denke ich. Vor allem, wenn man dann noch irgendwie Intelligenz dahinter setzt, Leben dahinter setzt, da unterscheidet man schon. Aber ich denke, ganz, ganz stark ist dieses Alien, diese Alien-Bedeutung. Und auch bei mir löst es was ganz anderes aus. Ich habe das, also ich würde Alien immer mehr mit diesem popkulturellen assoziieren und in der wissenschaftlichen Kommunikation verwende ich eigentlich immer Außerirdischer.
Mhm. Machst du das bewusst oder ist das was einfach aus deinem Gefühl auch kommt?
Weil nee, das mache ich auch viel Englisch. Das mache ich auch bewusst und auch also Extraterrestrial verwende ich oder Extraterrestrial Agents. Auch weil ich mich zum Beispiel ein bisschen von diesem Intelligenzbegriff in der Diskussion verabschieden möchte. Deshalb kommt der eigentlich gar nicht bei mir vor.
Lass uns darüber mal sprechen. Das finde ich nämlich ganz spannend und das war auch so ein bisschen der Grund für meine allerersten beiden Fragen. Warum siehst du diesen Begriff oder die Suche nach der Intelligenz so kritisch? Weil du sagst ja, SETI, also Search for Extraterrestrial Intelligence, ist eigentlich die falsche Suche. Was ist dein Problem damit?
Mein Problem damit ist, dass wir nicht wissen, was Intelligenz ist. Also auch auf der Erde nicht. Klar, wir wissen, Menschen seit 120 Jahren beschäftigen sich Psychologinnen mit Intelligenz, mit der Intelligenzquotienten, mit Intelligenztests. Es gibt keine Standarddefinition von Intelligenz. Die beste Definition, wie ich finde, ist auch die langweiligste und treffenderweise ist sie auch von einem Mann aufgestellt worden, der Boring, also Englisch für langweilig, heißt. Und der hat gesagt, Intelligenz ist das, was der Intelligenztest misst.
Das ist tatsächlich ziemlich langweilig. So.
Und es gibt jetzt sicherlich vielleicht ein paar Zuhörerinnen, die psychologische Diagnostikerinnen sind und die würden mir jetzt vehement widersprechen. Aber mein Punkt ist, dass Intelligenz zumindest dann kritisch wird, wenn wir sie zwischen Spezies vergleichen wollen. Innerhalb einer Spezies, also innerhalb von Menschen, können wir wunderbar machen, ihr nehmt alle den gleichen Test und dann ranken wir euch und was auch immer das bedeutet, die oberen 10% stellen wir ein, die anderen nicht. Meinetwegen ist alles gut. Aber wenn wir uns mal angucken, dann hat Intelligenz irgendwie immer was mit Problemlösen zu tun. Und zwar mit Problemlösen in einer ganz bestimmten Art und Weise. Also ich sag dir hier, ich habe hier diesen Test, füll den bitte aus. Und nur wenn du die Aufgaben hinsichtlich eines vorher festgelegten Kriterien erfüllst, dann gebe ich dir diesen Wert von 100 bis 150 oder was weiß ich. Wenn du dieses Blatt jetzt nimmst und damit einen fantastischen Origami-Falter macht, dann sage ich, das ist total schön, aber du hast leider nicht bestanden und wirst nicht eingestellt. Weiß ich nicht. Jetzt sehr plakativ gesprochen. Also wir haben immer irgendwie diesen Bewertungsrahmen. Und das wird jetzt natürlich dann schwierig, wenn ich mich in diese interstellaren Gefilde begebe, wo ich halt sage, Moment mal, unsere Probleme, die wir haben, die sind vielleicht gar nicht so allgemein, wie dass wir sie einfach eins zu eins übertragen können. Das sind immer sehr, sehr menschliche Bewertungsmaßstäbe, die wir reinbringen. Und das können wir machen nach einem Kontakt. Nach einem Kontakt können wir immer sagen, hier sind unsere Intelligenztests, gucken wir mal, wie schlau ihr seid. Aber davor würde ich halt immer sagen, das, wonach SETI sucht, also nach Zeichen von außerirdischer Technologie etc., das ist jetzt nicht unbedingt ein Zeichen von Intelligenz, sondern es ist eher ein Zeichen davon, dass Lebewesen in der Lage sind, die Umwelt in einer bestimmten Art und Weise zu manipulieren, sich in einer bestimmten Art und Weise zu verhalten. Ob man das denn Intelligenz nennen kann, kann man drüber streiten, aber das ist immer das Resultat des Kontaktes, nie die Voraussetzung dafür.
Das heißt, wir kommen wieder in diesen Bereich der Übertragbarkeit vom menschlichen Verhalten und der menschlichen Motivation. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, würde diese Definition von Intelligenz ja zum Beispiel ausschließen, dass, sagen wir mal, Wale intelligent sind, obwohl wir genau wissen, dass sie eine Intelligenz haben, dass sie kommunizieren, dass sie wissen, was sie tun, dass sie motiviert handeln. Das würde bedeuten, nach dieser Suche nach einer Technologie und der Kontaktaufnahme, so wie wir sie gerne hätten oder es versuchen, nur wenn die auch von der außerirdischen Seite erfüllt ist, ist Intelligenz erreicht. Habe ich dich da richtig verstanden?
Ja und nein. Also nehmen wir mal das Wahlbeispiel. Also Wale sind leben in einer ganz anderen Umwelt als wir, haben ganz andere Probleme als wir und müssen sich dementsprechend anderen Herausforderungen stellen. Jetzt können wir natürlich sagen, die kommunizieren miteinander, was wir wissen, die sind aber intelligent. Das Problem ist allerdings, dass wir ja den Intelligenzbegriff innerhalb der menschlichen Spezies nicht mit Kommunikationsfähigkeit unbedingt gleichsetzen. Mhm. Sondern ich sage ja nicht, wow, du hast es geschafft, mit mir zu sprechen, du bist so intelligent. Mhm. Sondern ich lege ja irgendwie einen anderen Anspruch drauf an. So, und dann, wenn wir das jetzt daran knüpfen, dass wir sagen, okay, die kommunizieren miteinander, deshalb sind sie intelligent, dann wird der Intelligenzbegriff relativ beliebig, weil wir wissen auch zum Beispiel, dass Pilze miteinander kommunizieren. Ja. Wir wissen, dass Pflanzen mit kommunizieren. Viele, viele Lebewesen kommunizieren miteinander. So, jetzt habe ich überhaupt kein Problem damit zu sagen, die sind alle intelligent. Mhm. Aber dann ist halt Intelligenz als Kriterium, als das, wonach SETI sucht, fällt relativ schnell zusammen mit mit Leben an sich.
Ja.
So, und dann habe ich aber ein Problem, weil SETI sucht ja speziell nach einer anderen Art von Leben, als es jetzt zum Beispiel die Astrobiologie tut. Mhm. Die Astrobiologie beschäftigt sich damit, wie Leben entsteht, unter welchen Voraussetzungen und sucht natürlich auch danach. Und die sind total happy und zufrieden, wenn sie 4 Einzeller auf einem eisigen Mond finden. Dann sind die fertig und freuen sich über den Nobelpreis.
Genau, und haben außerirdisches Leben nachgewiesen.
Die SETI-Wissenschaftlerin würde natürlich sagen, nee, das reicht mir nicht.
Ja, genau.
Ich will ja mit denen reden, ich will ja mit denen interagieren können, ich will ja meinen Mr. Spock, auch wieder polemisch gesprochen. Mhm. So, das bedeutet, wir brauchen irgendwie ein Kriterium, was den Einzeller von dem Menschen abgrenzt. Und Kommunikationsfähigkeit kann es jetzt irgendwie nicht sein, weil auch innerhalb von der Zelle passiert ja viel von dem, was wir, wenn wir sehr, sehr grundlegend daran gehen, auch als Kommunikation bezeichnet wird. Und also entweder wir machen den Intelligenzbegriff total beliebig, dann ist er nutzlos in der Suche, oder wir machen ihn total spezifisch, dann ist er auch nutzlos, weil er weil er dann sich viel zu stark an dem Menschlichen orientiert. Mhm. Und dazu kommt dann noch, dass dieser Intelligenzbegriff ja total aufgeladen ist in der menschlichen Geschichte. Ne? Also, dass wir sehr viel Leid zugefügt haben aufgrund, weil wir gesagt haben, du bist nicht intelligent. Und dass es halt eine sehr performative Geschichte ist. Und aus diesen Gründen bin ich halt dafür, okay, das bringt viel zu viel Konflikt rein, viel zu viele Grundannahmen, Vorstellungen. Wir sollten den einfach rausnehmen. Und sagen, es ist gut, um irgendwie Menschen hinsichtlich von gewissen Fähigkeiten in gewissen Kontexten sehr, sehr eng zu vergleichen, meinetwegen, aber für den Vergleich von Spezies eher weniger.
Wonach sollten denn die jetzt nach extraterrestrial intelligence suchen, dann deiner Meinung nach stattdessen suchen?
Ja, das ist, wir haben vorgeschlagen, dass man nach einer Mischung von Kognition und Agency oder Handlungsfähigkeit sucht. Also Kognition ist einfach, ist auch jetzt kein perfekt definierter Begriff. In der einfachsten Sichtweise würde man sagen, es ist irgendwie Informationsverarbeitung, es ist die Verwendung von dem, was wir wissen, die Anreicherung von Wissen, Informationsverarbeitung trifft es, glaube ich, ganz gut. Auch hier können wir ein Kontinuum aufmachen, dass wir sagen, ein Einzeller verarbeitet anders Informationen, als es ein Mensch mit einem sehr ausgeprägten Nervensystem tut. Und dann kommt dazu noch eben diese Handlungsfähigkeit, Agency, und das ist im Grunde genommen so ein bisschen die Fähigkeit, seine Beziehung zur Umwelt zu verändern. Auch jetzt sehr, sehr technisch ausgedrückt. Man könnte es auch hier kann man irgendwie verschiedene Grade feststellen. In der ganz stärksten Form, so wie wir das kennen, bedeutet es, dass wir bewusst in der Lage sind, etwas zu tun aufgrund von Gründen. Mhm. Also ich sage, ich möchte jetzt eine Flasche in die Hand nehmen, weil ich das möchte, und dann tue ich das und dann habe ich meine Agency oder Handlungsfähigkeit unter Beweis gestellt. Und der Kunstgriff, den wir sozusagen machen, ist, dass diese Agency, diese Handlungsfähigkeit, die ist auch schon normativ in dem Sinne, dass es gewisse Zielkriterien gibt, die erfüllt werden müssen, aber dieser Bewertungsstandard, der kommt eher aus dem Lebewesen selbst heraus. Gutes Beispiel, was ich auch mal wenn ich jetzt mir das Ziel setze, ich nehme jetzt dieses Glas, was vor mir steht, und ich möchte es gegen die Wand werfen und dann möchte ich schreiend aus dem Fenster springen, dann gibt es ja Gründe, an meiner Intelligenz zu zweifeln. Aber unter keinen Umständen würde man daran zweifeln, dass das, was ich gerade getan habe, vielleicht einfach eine bewusste Handlung von mir selbst war. Mhm. Vor allem, weil ich es gerade auch angekündigt habe. Mhm. Und es ist aber vollkommen mein Bewertungsstandard. Und alle Personen würden sagen, oh, das war ja total unangebracht. Mhm. Ja, aber für mich, ich habe meine Ziele erfüllt mit den Informationen, die ich zur Verfügung hatte. Und bin deshalb ein bisschen unabhängiger von externer Bewertung, als ich es bei Intelligenz zum Beispiel wäre. Und dann ist jetzt sozusagen der Punkt, dass man sagt, okay, wir müssen, und dann kommt so eine Art Kompatibilität rein, wir müssen Lebewesen finden, deren Verhaltensweisen, deren Handlungen für uns irgendwie bedeutsam erscheinen. Und dann kann man irgendwie einen Kontakt herstellen. Mhm. Und das filtert alle Lebewesen im Universum ein bisschen, weil man sagt, okay, wir gehen jetzt einfach davon aus, dass es sie gibt. Und davon, von den 100%, produzieren vielleicht 20% Verhaltensweisen, die wir überhaupt als solche identifizieren können, wo wir sagen, hey, da ist ja Aktivität da, da ist auch vielleicht bewusste Aktivität da oder zumindest planvolle Aktivität. Aktivität, mit der wir kommunizieren können, meine ich damit. Und von diesen 20% sind vielleicht 50% würden dann auch unseren Intelligenzkriterien entsprechen. Der Rest lebt natürlich, aber wird vielleicht von uns gar nicht als solches erkannt. Mhm. Das wird sehr, sehr schön in Solaris von Stanislaw Lem aufgearbeitet, wo ja der Planet selbst sozusagen das große Lebewesen ist und sich die ganze Zeit daran abgearbeitet wird, was will der Planet uns jetzt sagen, wie will der mit uns kommunizieren, und der ganze Punkt besteht ja eben darin, dass ich sage, okay, es gibt hier eine Art von Fremdartigkeit, die wir nicht als Interaktionspartner erkennen können.
Mhm. In Deutschland bist du zumindest derzeit der Einzige, der sich mit Exopsychologie befasst. Bis auf die Studierende bei dir, die sich gerade auf die Bachelorarbeit vorbereitet. Du bist aber weltweit bei weitem nicht der Einzige. Ganz im Gegenteil, an der Rice University in den USA wird gerade mit 100 Fällen von angeblichen Alien-Entführungen geforscht. Und auch in Harvard sprechen Psychologen, also dein Feld, mit Menschen, die ein angebliches Alien-Kidnapping berichten. Das ist dieser große Punkt, der uns, glaube ich, alle irgendwie, spätestens seit Akte X und I Want to Believe, so ein bisschen auch drin hängt, diese Furcht davor, diese intelligenten Wesen, und da müssen wir von Intelligenz ja ausgehen, die kommen. Die entführen uns, die untersuchen uns, die machen Experimente mit uns, und die sind eine Gefahr, eine Bedrohung, und die sind nicht einfach nur interessiert daran, mit uns in Kontakt zu kommen. Wenn du da als Psychologe drauf guckst, und du hattest ja ganz am Anfang mal dieses Psychiatrie-Thema, ne? Jemand stellt sich vor, er sei Bundeskanzler, was er dann natürlich dadurch nicht ist, aber jemand, der eine Alien-Entführung berichtet. Und wir gehen jetzt einfach mal kurz davon aus, dass die nicht stattgefunden hat. Dafür sind es aber ziemlich viele, die darüber sprechen. Wie passiert sowas? Was passiert da in der Psyche eines Menschen? Oder was muss passieren, damit man sich sowas vorstellt und dann auch noch selber, und das ist ja das Krasse, zutiefst überzeugt davon ist, dass das wirklich stattgefunden hat?
Vielleicht noch ganz kurz zum Thema, wer sich damit beschäftigt, weil es mir auch ganz wichtig ist. Also ich hätte diese Arbeit nicht machen können ohne die Unterstützung von Marius Raab, den du ja schon angesprochen hast, und dann auch jetzt in jüngster Zeit mit Professor Klaus-Christian Carbon von der Uni Bamberg. Ich sag mal, wir drei sind sozusagen die Psychologen, die dazu veröffentlichen, aber am zentralsten ist es sozusagen für meine Arbeit, weshalb ich dann immer sage, ich bin der Einzige, der sich damit beschäftigt, aber auch die beiden beschäftigen sich natürlich damit. Aber ich weiß jetzt nicht, ob sie sich als Exopsychologen bezeichnen würde. Ich persönlich würde mich als Exopsychologen bezeichnen, deshalb ist das, glaube ich, okay. Zu den Alien-Entführungen. Also ich bin da auch, ich habe mich damit noch gar nicht so tief beschäftigt, weil es einfach ein ganz, ganz komplexes Phänomen ist, was auch sehr viel Sorgfalt braucht und vor allem auch braucht, dass man das nicht von vornherein abtut als, ach, das ist ja Spinnerei und die sind alle krank, sondern ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist zu verstehen, ist, dass diesen Menschen irgendetwas passiert ist, was sie nicht verstehen. Also wir gehen jetzt mal wirklich von dem Fall aus, dass das wirklich nicht passiert ist. Und wir wissen aus der klinischen Psychologie auch, dass Menschen sich Geschichten ausdenken, um irgendwelche Traumata, die ihnen widerfahren sind, besser verarbeiten zu können. Mhm. Ich will jetzt nicht sagen, dass alle diese Leute ein Traumata erlebt haben, aber ich glaube, wenn du irgendwie, wenn du vielleicht eine Periode hattest, an die du dich nicht erinnern kannst, oder wenn dir aufgefallen ist, dass dir schlimme Sachen passiert sind oder du eine Ahnung hast, dann versuchst du irgendwie zu verstehen, warum ist mir das passiert, was ist mir passiert. Und da kann auf kulturelle Themen, sage ich mal, zurückgegriffen werden. Wir wissen das aus den 80ern, 90ern, da gab es diese ganze New Age-Bewegung. Und da war auch dieses Alien-Thema und dieses UFO-Thema sehr, sehr stark. Und dann gab es so einen sozialen Ansteckungseffekt. Also manche Leute haben sich dafür begeistert und dann haben andere gesagt, ach ja, das finde ich ja auch toll und da mache ich mit und mir ist das auch passiert. Oder jetzt verstehe ich erst, was mir passiert ist. Also haben sich sozusagen diese Erklärungsmuster bedient, um zu verstehen, um ihr Leben besser zu verstehen. Und ich glaube, dass dieses Thema der Alien-Entführung auch in diese gleiche Kerbe schlägt. Dass man sagt, okay, es geht darum, zu verstehen, was einem passiert ist. Und vielleicht geht es auch darum, zu einer Gemeinschaft zu gehören. Vielleicht ist es auch tatsächlich so eine wahnhafte Geschichte, aber das weiß man nicht, das muss man von Einzelfall zu Einzelfall betrachten. Und weil du auch gesagt hast, ne, die Menschen sind fest davon überzeugt. Ja, also Menschen sind fest, ganz fest davon überzeugt von vielen Dingen, die man eventuell auch gar nicht so sehr, wenn man auch mal drüber nachdenkt, gar nicht so sehr überprüfen kann. Aber wo wir sagen, da würde ich mein ganzes Hab und Gut drauf verwetten. Das ist ja das Faszinierende an der menschlichen Psyche, dass es dann irgendwann ja sozusagen erschöpfend ist, dass man sagt, okay, ja, ich brauche jetzt gar keinen Grund, ich sage, das ist so und dann ist das so. Und wie gesagt, als Psychologinnen und Psychologen muss man das halt eben ernst nehmen und sagen, ja, du glaubst daran, es beschäftigt dich, vielleicht führt es sogar zu Leidensdruck. Dann lass uns darüber reden und gucken, dass man einen Umgang damit findet. Mhm.
Wenn dir jetzt jemand erzählen würde, und du bist ja Psychologe, Niklas, ich habe mich noch nie getraut, das jemandem zu erzählen, aber ich habe Aliens gesehen oder ich wurde von Aliens entführt. Was wäre deine Reaktion darauf? Was würdest du so jemandem dann antworten?
Spannend, erzähl mir mehr. Also nehmen wir mal zum Beispiel, also jetzt gar nicht so sehr dieses Entführungsthema, aber nehmen wir zum Beispiel mal das UFO-Thema, was in meiner Arbeit tatsächlich eher nur nicht so eine zentrale Rolle einnimmt. Aber wir wissen seit 2016, dass es zum Beispiel im amerikanischen Verteidigungsministerium eine Beschäftigung mit dem Thema sozusagen gibt. Und das liegt auch vor allem daran, weil ganz viele Kampfpiloten der Navy, der US Army, der Air Force diese Phänomene gesichtet haben. Mhm. Wir wissen sogar, dass es im 17. Jahrhundert in Nürnberg ein sogenanntes UAP, also Unidentified Aerial Phenomenon, gab. Also es hat auch wieder eine historische Komponente. Mhm. So, jetzt hast du diese Kampfpiloten, die Elite der Elite, und die sehen irgendwas, was sie nicht verstehen. Das wird ihnen teilweise sogar auf den Instrumenten angezeigt. Und ich sage nicht, dass das alles Aliens sind, überhaupt nicht. Mhm. Aber ich sage, sie sehen was, was sie nicht verstehen, und sie haben vielleicht diese Assoziation, das sind Aliens. Und die trauen sich nicht, darüber zu sprechen. Weil in dem Moment, wo sie landen und zu ihren Vorgesetzten gehen und sagen, hier, ich habe hier was gesehen, würde zum Beispiel ihre Diensttauglichkeit in Frage gestellt werden. Weil sie einfach etwas behaupten, was sich andere Leute irgendwie nicht vorstellen können. Mhm. Und es hat ganz, ganz lange gedauert, das zu destigmatisieren. Und wir sind jetzt an einem Punkt, wo immer mehr Berichte rauskommen, von denen auch ganz, ganz viele geklärt werden, dass man sagt, hey, das ist irgendwie eine technische Geschichte, das war das und das, was du gesehen hast, das war gar nicht, ist es gar nicht so spektakulär, wie es aussieht. Aber der Punkt ist, dass man dem Ganzen irgendwie einen Raum geben muss, um darüber zu sprechen. Und dann vielleicht auch gemeinsam darüber zu gucken, okay, was steckt denn wirklich dahinter? Und ich denke, in vielen Fällen sind es keine Aliens, aber vielleicht was anderes. Und wenn man sich damit sehr wertschätzend und offen beschäftigt, dann kann man den Menschen vielleicht auch helfen oder kann ihnen helfen zu verstehen, was wirklich passiert ist.
Wenn du auf deine Forschung jetzt blickst, was du bisher gemacht hast, wo möchtest du denn als nächstes hin im Thema Exopsychologie? Also welche Fragen würdest du gerne beantworten? Welches Forschungsprojekt hast du in der Schreibtischschublade liegen? Also was hast du vor damit?
Ja, nichts Großes in dem Sinne. Ich würde gerne mehr Menschen, auch Psychologiestudierende, andere Psychologinnen, dafür begeistern, zumindest in die Auseinandersetzung zu gehen und einfach zu sagen, hey, kurz drüber nachzudenken, inwieweit die eigenen Theorien und Modelle verallgemeinerbar sind. Ich glaube, die Psychologie als Ganzes kann davon profitieren, einfach mal ihren Geltungsbereich abzustecken. Ja, eine Idee, mit der ich spiele, was ich vielleicht mal demnächst angehen würde, ist, ich würde gerne rausfinden, was Menschen glauben, was Leben ist. Weil auch, es ist jetzt, kommt vielleicht überraschend, aber es gibt keine Standarddefinition von Leben. Also auch aus einer astrobiologischen, biochemischen Sicht. Es gibt so ein paar Arbeitsdefinitionen, es gibt ein paar Versuche. Aber es gibt keine Definition, auf die sich alle einigen können. Und wir haben vielleicht mal in der Schule irgendwie sowas gelernt wie Stoffwechsel, Bewegung, Fortpflanzung etc. Wenn man sich die strengen wissenschaftlichen Definitionen anguckt, die sind viel, viel abstrakter. Und mich würde tatsächlich interessieren, an welchen Kriterien Laien Leben festmachen. Weil Leben natürlich auch immer mit einem moralischen Wert einhergeht, dass man sagt, naja, wir können jetzt nicht ein Stein hat einen anderen moralischen Status als wir. Und wir sind dann halt auch wieder in der Frage, dass können wir außerirdisches Leben überhaupt identifizieren, wenn es uns auf dem Silbertablett serviert wird? Oder sind wir, also in der Debatte nennt man das so ein bisschen life as we know it, oder sind wir so festgefahren auf unsere Kategorien, auf unser Verständnis, dass wir sagen, das ist doch überhaupt nichts, weg damit. Und also wir hatten es sozusagen in der Hand und werfen es dann weg.
Aber das kriegen wir noch nicht mal für den menschlichen Körper hin, der uns ja eigentlich extrem nah ist. Ne? Also wenn ich an die Abtreibungsdebatte in den USA gerade denke, wo es sehr unterschiedliche Meinungen dazu gibt, was eigentlich Leben ist und wo es anfängt. Und was ja auch ein bisschen von hinten durch die Brust ins Auge das Thema deiner Doktorarbeit ist, die große Frage stellt, wann hören wir denn auf, ein Mensch zu sein? Also wann fängt Leben an und wo hört Menschsein auf? Das sind nicht gerade kleine Fragen, die du dir da stellst, ne?
Ja, natürlich. Und ich habe auch nicht den Anspruch, das jetzt alles perfekt zu beantworten, sondern halt immer nur irgendwie beizutragen zu einer anderen Perspektive auf das Thema. Ne? Und also Abtreibung ist natürlich auch ein heißes Thema. Ich würde immer sagen, die Debatte dreht sich darum, wann menschliches Leben anfängt und jetzt nicht Leben an sich. Und da sieht man eben auch diese moralische Schwere, die einfach damit einhergeht, wenn wir halt diese Attribute noch hinten ranhängen. Wenn wir sagen, menschliches Leben, menschliche Intelligenz etc., dann verändert sich automatisch unsere Sichtweise auf das, worüber wir sprechen. Und auch unsere Verhaltensweisen ändern sich dann total. Das ist ein interessanter Gedanke, weil du auch gefragt hast, ne, welche Gedanken so mich beschäftigt haben. Nochmal zurück zum Thema Anthropomorphismus, also die Übertragung von menschlichen Eigenschaften auf nichtmenschliche Entitäten oder so. Streng genommen, die größte Gruppe von Wesen, die anthropomorphisiert wird, sind Babys. Das sind natürlich Menschen, das will ich überhaupt nicht absprechen, aber wir gucken uns die Babys an und wir werfen sofort mit riesigen Kategorien um uns und sagen, ja, und dann wir reden mit den Babys in einer bestimmten Art und Weise und sagen, ach ja, stimmt, und jetzt machst du das und das, ach, du willst das ja gar nicht, oder hier, du kannst das sehen und du liebst mich so und ich liebe dich auch, etc. Und ich will jetzt überhaupt nicht irgendwelche Mutter-Kind- oder Vater-Kind-Beziehungen zerstören. Ich will nur darauf hinweisen, dass auch menschliche Interaktion ganz, ganz viel dadurch gekennzeichnet wird, dass wir etwas von uns, unsere Interpretation in den anderen reinlegen, obwohl wir gar nicht wissen, inwieweit diese andere Person das überhaupt teilt. Also wir können Erwachsene, wir können Kinder fragen, hey, hast du mich auch lieb? Und dann können die das entweder bejahen oder verneinen. Wenn wir das Baby fragen, liebst du mich auch, ich liebe dich so, dann kriegen wir zumindest so 2-3 Tage nach der Geburt ja nicht gerade gehaltvolles Gluckern, Schreien etc. zurück. Und es ist auch vollkommen okay, weil, und das sage ich auch, das versuche ich auch immer meinen Studentinnen und Studenten klarzumachen, es ist ab einer gewissen Punkt ist es egal. Wir müssen eben mit dieser Ungewissheit leben und wir schaffen das auch wunderbar. Aber es wird dann interessant, wenn sie uns wirklich ganz, ganz radikal vor Augen geführt wird. Und das ist auch wieder beim Thema Außerirdische der Fall. Da sind wir wirklich mit diesen ganzen Fragen konfrontiert. Was sind wir? Was sind wir für euch? Wie seht ihr uns? Wie sehen wir uns selber? Wollen wir überhaupt Kontakt mit uns selbst aufmachen? Da gibt es auch Argumente, dass man sagt, naja, vielleicht kontaktieren die uns gar nicht, weil wir noch nicht so weit sind, weil wir noch nicht reif genug sind, in Anführungszeichen. Da schwingt natürlich wieder diese Idee mit, dass wir irgendwann so weit kommen könnten, dass wir uns als würdig in den Augen von irgendjemand anderem qualifizieren. Und wir stellen all diese Fragen und es kommt nichts zurück. Und da sind schon viele, viele Menschen dran verzweifelt. Und ich glaube, aber das Interessante ist ja, dass die Mehrzahl der Menschen eben sich nicht mit diesem Schweigen zufrieden gibt, sondern sagt so, nö, ich denke da jetzt trotzdem weiter drüber nach. Natürlich, man könnte immer sagen, ich kriege keine Antwort, dann ist es mir egal. Aber man bohrt dann vielleicht doch mal nochmal nach, macht noch eine Gedankenschleife und versucht irgendwie dieses Thema zu greifen.
Wenn du so wärst, wäre damit deine Forschung auch relativ schnell am Ende.
Genau, ich kann sagen, ich weiß nicht, ob es sie gibt, interessiert mich nicht, Punkt. Aber so funktioniert Wissenschaft nicht. Wissenschaft funktioniert nicht, ist nicht so oder nicht mehr so oder war vielleicht auch nie so, dass man sagt, ich beschäftige mich nur mit dem, was ich direkt vor meinen Augen sehe und greifbar ist und alles andere interessiert mich nicht.
Dann wären wir auch nicht besonders weit gekommen
in der Wissenschaft. Dann wären wir nicht weit gekommen, ja.
Okay, meine letzte Frage geht genau in die Richtung. Stell dir vor, es wird noch zu deinen Lebzeiten einen Kontakt zu außerirdischem, ausreichend intelligentem Leben geben, um Kontakt aufnehmen zu können, um kommunizieren zu können. Wenn du dir das wünschen könntest, also wenn du dir deinen Traum-Alien zusammenbasteln könntest, wie wäre der oder wie wären die?
Ja, da bin ich einfach ein Kind von Star Trek. es gibt diese Idee, auch in der akademischen Auseinandersetzung, des Galactic Club. Also dass man sagt, okay, wir haben Gründe anzunehmen, dass außerirdische Zivilisationen technologisch weiter sind als wir. Lass mir mal kurz so stehen. Vielleicht haben die sich untereinander schon gefunden, einen galaktischen Club gegründet, in den wir irgendwann aufgenommen werden können. Mhm. So ein bisschen wie die Föderation in Star Trek. Das wäre super. Also das wäre das. das würde ich mir natürlich wünschen. Und mir ist auch vollkommen bewusst, dass ich da in diese ganzen also dass ich da diese Motive anzapfe, über die ich auch spreche, aber ich kann mich natürlich davon nicht freimachen. Und das ist auch ganz wichtig in meiner Forschung. Wir kommen nicht aus unserer menschlichen Perspektive raus. Wir kommen auch nicht von unserem Planeten aktuell weg. Wir betrachten es immer durch unsere Augen, durch unseren Hintergrund, durch unsere Position im Universum. Und vor dem Hintergrund muss ich halt sagen, als jemand, der sich dafür begeistern kann, für Weltraumexploration, für die Frage, was es da draußen noch gibt, würde ich mir natürlich wünschen, dass wir jemanden treffen, der uns halt in Anführungszeichen so ein bisschen an die Hand nimmt. Inwieweit das realistisch ist, steht auf einem vollkommen anderen Blatt. Aber ja, und wenn es jetzt Außerirdische sind, die uns alle auslöschen wollen, dann ist es zumindest der coolste Weg, unterzugehen, als irgendwie langsam auf dem eigenen Planeten gekocht zu werden. Das ist, da ist der Außerirdische schon cooler, aber.
Okay, welche Version hättest du jetzt? Muss ich doch noch eine zusätzliche Frage stellen.
Am liebsten hätte ich natürlich die friedlichen Außerirdischen, die uns helfen.
Aber wenn sie uns zerstören, welche Version möchtest du gerne? Also ich gebe einen vor, ich hätte gern die Vogonen-Version, ja, einfach nur so blub macht und man ist weg.
Per Anhalter durch die Galaxis, genau. Ja. Also ohne Warnung, das wäre, glaube ich, das Schmerzfreiste. Aber es ist dann ein dunkles Rabbit Hole, wo wir vielleicht nicht ganz so tief reinsteigen sollten.
Okay. Ja. Niklas, ich danke dir für diese sehr spannenden, gleichzeitig wissenschaftliche und total absurden Einblicke, die es in deinem Forschungsfeld gibt. Das war sehr spannend und hat mir großen Spaß gemacht.
Dankeschön.
Das war Fränkischer Talk, ein Podcast von fränkischertag.de. Alle zwei Wochen donnerstags gibt es eine neue Episode. Auf www.fränkischer-talk.de, auf Spotify, Apple Podcasts und überall sonst, wo es gute Podcasts gibt. Die Musik hat Konrad Feldrab komponiert, die Grafiken sind von Franziska Schäfer und Maximilian Arnold. Mein Name ist Andrea Pauli. Übrigens machen wir hier nicht nur Podcasts, sondern unter anderem auch Newsletter. Und wenn euch die interessieren, dann schaut doch mal auf www.fränkischertag.de/newsletter auf unser Angebot. Danke fürs Dabeisein. Wir hören uns.